Hallo und willkommen im Equal Care Podcast für alle Eltern, die Gleichberechtigung im Familienalltag leben und als Team gemeinsam wachsen wollen, verbunden und gleichberechtigt. Ich bin Hannah Drexler, Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin, Coachin und Mama von 3 Kindern. Mein Mann und ich leben seit Beginn unserer Elternschaft ein 50-50-Modell und daher weiß ich auch ganz persönlich, Gleichberechtigung ist möglich, aber sie passiert nicht von allein. Hier bekommst du Impulse und praktische Tipps, um Care-Arbeit fair zu verteilen, Rollenbilder zu hinterfragen und neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein zu gewinnen. Schön, dass du zuhörst. Willkommen zur neuen Podcast-Folge, in der ich mit Romina Alberti von Kindheit anders machen gesprochen habe. Romina ist bindungsorientierte Eltern- und Familienberaterin. Sie ist Diplom-Soziologin und Mutter von 3 Kindern. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Zwischen Nein und Nähe, der Reality-Check für die wirklich stressigen Situationen mit deinem Kind. Romina begleitet nämlich viele, viele Eltern bei diesen herausfordernden Alltagssituationen. Und wir haben darüber gesprochen, was es wirklich bedeutet, Elternschaft bewusst zu gestalten, jenseits von Perfektion und diesem unendlichen Druck, der eben ja auch mit dem Begleiten von Kindern zu tun hat. Und ja, was das Andersmachen auch mit Equal Care zu tun hat und den Herausforderungen, die darin liegen, gerade wenn wir eben Care-Arbeit fair verteilen wollen. Und wenn euch dieser bindungs- und bedürfnisorientierte Blick liegt, dann verweise ich euch auch schon mal auf meinen Vereinbarkeitscheck. Das ist ein 7-Tage-Minikurs für Elternpaare, egal ob zusammen oder getrennt erziehend, die gemeinsam bewusst auf den Alltag schauen wollen und gucken wollen, entspricht der denn eigentlich wirklich den Bedürfnissen aller unserer Familienmitglieder und wo gibt es vielleicht einfach Stellschrauben und Hebel, die wir nutzen können, um mehr Bedürfnisse zu integrieren und damit auch viel mehr Ressourcen, die uns Kraft geben für den ja meist sehr herausfordernden Vereinbarkeitsalltag zwischen Beruf, Familie und all diesen vielen Bedürfnissen, die da so sind. Ich sage da noch kurz was zu am Ende der Folge. Erstmal jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch mit Romina. Liebe Romina, wie schön, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, weil wir uns ja auch schon eine Weile kennen, weil ich den Prozess zu dem neuen, deinem ersten Buch mitbekommen habe. Und es ist ja irgendwie auch sehr aufregend, dass das jetzt in die Welt kommt. Und ja, es geht in deinem Buch über das Andersmachen im Leben mit Kindern. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, ich glaube eigentlich darf das für jeden ein bisschen was anderes bedeuten, was Andersmachen heißt, weil es ja ganz viel auch damit zu tun hat, was wir vielleicht auch kennen, was wir, wie vielleicht auch unsere Kindheit war, was uns wichtig ist im Leben. Also ne, ich glaube, das würde ich erstmal so offen halten. Prinzipiell geht es mir vor allem darum, dass wir einen Weg finden, der gut zu uns passt, der gut zu unserer Familie passt und indem wir eben auch so die Sachen anders machen dürfen, dass wir sagen, damit bin ich happy, das passt für uns. Und natürlich hat das auch immer wieder bei mir viel damit zu tun, weil ich eben auch viel über bedürfnisorientierte Elternschaft spreche, dass wir uns gegenseitig alle wahrnehmen, dass wir schauen, dass es uns allen in der Familie gut geht.
Mhm. Ja, und da ist für mich auch wirklich eine starke Parallele zu meinem Thema, dem Equal Care Thema. Das ist ja auch eine Version des Andersmachens. Und auch genau diese Frage, was passt eigentlich zu uns? Also ne, da ist ja auch die Unterstellung drin für mich, so wie es immer gemacht wurde, dass da eben Bedürfnisse zu wenig vorkommen und dass wir die eigentlich nicht so richtig hinterfragen. Und eigentlich ist das ja genau die Parallele unserer Arbeit, dass es darum geht zu sagen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse hier in dieser Familie und unsere individuelle Situation, was braucht hier eigentlich wer? Und wie kriegen wir das sozusagen bestmöglich hin, dann eben entweder Arbeit so zu verteilen oder eben ne, zu schauen, wie wir die Bedürfnisse sozusagen in den Alltag integriert bekommen. Und trotzdem ist das ja echt eine ganz schöne Aufgabe und echt nicht so leicht, auch oft ein anstrengender Weg. Warum ist denn das eigentlich so schwer, es anders zu machen?
Ja, also zum einen glaube ich habe es eben schon so kurz angedeutet, dass es einfach natürlich ein Problem ist, dass viele einfach Dinge nicht so erlebt haben, wie sie selbst gerne weitergeben würden. Also viele haben schon einfach mit Bestrafungen, Beschämungen, Abwertungen zu tun gehabt. Das klassische, ich zähle jetzt bis drei, was wir nicht mehr wollen. Und dann fällt es uns sehr schwer, in der konkreten Situation einfach auch ja, auf Ideen zu kommen vielleicht. Was wäre jetzt eine gute Alternative? Und zum anderen ist es aber auch einfach so, dass ja auch die Umstände, die Strukturen es uns so schwer machen, das anders zu machen, weil dann einfach oft, ich weiß nicht, ein Zeitdruck herrscht. Wir müssen jetzt aber ganz schnell an der Kita sein oder wir müssen dieses noch oder jenes. Wir sind sehr viel alleine mit einem Kind für eine sehr lange Zeit. Und das macht das natürlich auch nochmal schwer. Im Plus vielleicht auch nochmal so ein bisschen das Thema Selbstregulation. Viele haben es nicht gelernt, sich selbst gut regulieren zu können. Das ist aber was, was wir lernen müssen. Und dann kommt das alles irgendwie zusammen und ja, man explodiert irgendwie dann doch nochmal, obwohl man eigentlich ja ruhig bleiben wollte.
Mhm. Ja, und dieser innere Druck, ne, der einfach da ist, es sozusagen besser machen zu wollen als die eigenen Eltern, ohne das jetzt, ne, die abwerten zu wollen, aber sozusagen dieses Gefühl zu haben, ich will Dinge eben anders machen teilweise. Ja, wie können Eltern damit umgehen, also trotz dieser schwierigen Umstände? Du hast es schon angesprochen, ne? Es ist oft, die Umstände sind schwer. Und also das erlebe ich in meiner Arbeit, ne, auch immer wieder, dieser hohe Druck irgendwie, ne, da sozusagen was zu verändern und gleichzeitig aber auch die Gefahr, sich darüber wirklich ein bisschen zu vergessen, erschöpfter zu werden, die eigenen Bedürfnisse dann eigentlich auch zu vergessen, weil wir eben ja die Kinder so sehr im Blick haben und ne, so gerne eben da anders machen wollen und da eben dann doch irgendwie auch über unsere eigenen Grenzen gehen. Wie können wir mit diesem Spannungsfeld bestmöglich umgehen?
Ja, ich glaube tatsächlich, da ist es hilfreich, wirklich nochmal ganz genau auch darauf zu gucken, also was ist mir wichtig? Also was ist wirklich wichtig und was brauchen wir wirklich? Also weil, ne, du hast schon angesprochen, auf der einen Seite, klar, ne, das Kind braucht vielleicht Dinge, es hat Bedürfnisse, wir brauchen wiederum Dinge und haben einen sehr hohen Anspruch, um da wirklich nochmal zu gucken, also was ist das Essentielle davon am Ende? Also um was geht's wirklich? Ne? Keine Ahnung, weil es gibt dann ja auch schon Dinge, die es uns nochmal schwerer machen, dass wir vielleicht die Idee haben, weiß ich nicht, ne, wir bekommen jetzt noch Besuch und müssen noch zusätzlich die Wohnung aufräumen oder so, also nochmal irgendwie andere Erwartungen dazu kommen, wo wir sagen dürfen, okay, nee, mache ich jetzt einfach nicht, lasse ich jetzt und ne, und so. Oder auch andere Themen, wo es einfach, glaube ich, immer wieder darum geht zu schauen, okay, also was ist das, was wirklich wichtig ist? Was braucht mein Kind wirklich? Was brauche ich wirklich? Weil ganz oft sind da nochmal Dinge dabei, die eigentlich, weiß ich nicht, ne, nicht so essentiell sind und wo wir auch bewusst dann Abstriche machen dürfen.
Und magst du vielleicht auch nochmal sagen, was ist denn sozusagen wissenschaftlich erwiesen, dieses, was Kinder eigentlich wirklich brauchen? Ich habe auch das Gefühl, es gibt schon auch eine gewisse Orientierungslosigkeit da manchmal, ne? Das eben gar nicht mehr so richtig einschätzen zu können, vor allen Dingen am Anfang vielleicht des Elternseins, dass wir da so viel Wissen oder Eindrücke vermittelt bekommen, gerade durch Social Media, was wir alles vermeintlich tun sollen, dass irgendwie dieser Kern, sozusagen, ne, was ist hier jetzt eigentlich, worum geht es jetzt hier eigentlich, dass der manchmal auch so ein bisschen verloren geht.
Ja, ne, also natürlich fällt mir auch da jetzt erstmal wieder so dieser ja schon möglicherweise etwas abgedroschene Spruch ein, Kinder brauchen irgendwie Wurzeln und Flügel, ne, aber ich finde, da steckt ganz viel Wahrheit drin und das ist auch das, ne, was wir wissen, also Kinder brauchen natürlich zugewandte, fürsorgliche Bindungspersonen, die da sind, sie brauchen einfach, also mindestens eine Person, die ihre Bedürfnisse sieht und wahrnimmt und darauf eben bestmöglich reagiert und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass wir unseren Kindern Räume für Exploration zur Verfügung stellen, dass wir ihnen auch die Möglichkeit geben, sich auch ne, irgendwie auch als selbstständige fühlende Wesen immer mehr auch zu erleben. Also Autonomie ist ja auch ein Bedürfnis, was von Anfang an da ist. So, das ist erstmal so die Basis, glaube ich. Und alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich auch schön und gut, aber auch da dürfen wir immer wieder gucken, weil am Ende ist es so, dass es ja auch um diese Grundstimmung in der Familie geht und um diese Haltung. Ne? Ich sehe dich, ich möchte dir geben, was du brauchst. Ich habe einfach auch ein Lächeln für dich übrig oder so. Ne? Ich habe eine gute Meinung von dir. Ich weiß, dass du ein gutes Kind bist. Und es heißt aber nicht, dass wir immer alles perfekt machen müssen und immer nur so reagieren wie, weiß ich nicht, ne? So Bedürfniserfüllroboter oder irgendwie sowas.
Ja. Ja, ja. Und das finde ich schon auch irgendwie spannend, ne? Was ist da sozusagen Anspruch und im Grunde Notwendigkeit, klingt irgendwie so ein bisschen platt, aber so diese Erfahrung, also ich habe selber so ein bisschen so erlebt, dass ich fast dachte, genau, alleine mit einem Kind ist man fast so ein bisschen in den Ressourcen überversorgt, klingt blöd, aber ne, sozusagen dann ist da so viel, da ist dann das wirklich immer schwer, sozusagen abzuwägen, okay, wo bin ich, wo bist du? Und das sozusagen eigentlich finde ich auch zum Beispiel spannend, erst mit mehreren Kindern, wo es ja eigentlich viel komplexer wird und schwieriger und ne, noch viel mehr Zerrissenheit, wie wege ich hier Bedürfnisse ab, aber ich so das Gefühl bekommen habe, jetzt entsteht hier auch so eine Art logische, also das macht irgendwie, es fühlt sich irgendwie stimmiger an, sozusagen hier in dieser Gruppe diese Bedürfnisse abzuwägen und auch sozusagen diese natürlicheren Grenzen untereinander zu spüren, sozusagen gar nicht die Möglichkeit zu haben, ich könnte jetzt hier 100% meiner Zeit nur dir zur Verfügung stellen und muss dann immer wieder entscheiden, will ich das eigentlich, ne? Oder ja, ne, wie integrieren wir diese Bedürfnisse, sondern wenn da sozusagen auch ein bisschen durch eine größere Gruppe, was ja irgendwie auch total Sinn macht, evolutionär gedacht sozusagen, ne, dass dann auch irgendwie ja diese Grenzen untereinander mehr entstehen und mehr gespürt werden kann. Ja, ne? Wer braucht gerade was oder wie kriegen wir das hin? Also dass da, ja, weiß ich nicht, vielleicht kennst du das auch, dass, ne, das fast wie durch so eine zusätzliche Hürde ja eigentlich, aber es doch irgendwie leichter wird, das zu erkennen, was wir hier eigentlich, worum es jetzt hier gerade geht.
Ja, also ich kann das auch, also ich kenne das auch, das Gefühl, und gleichzeitig glaube ich, gibt es wahrscheinlich auch wiederum Eltern, die ist erstmal so komplett überfordert. Weil erstmal ist es ja oft auch so, also gerade, ne, das, wenn man ja dann irgendwie frisch dann auch mehrere Kinder hat und dann denkt man so, oh Gott, also was wieder das denn jetzt? Ich finde ja die Umstellung von, also ne, von keinem Kind auf einem Kind ist ja absolut überfordernd und man hat ja das Gefühl, man kann dem überhaupt nicht gerecht werden und mit mehreren Kindern kann das dann auch natürlich erstmal auch einfach ein Schock sein, weil es ja manchmal auch gar nicht, also es ist ja auch nicht möglich, ne? Und ich glaube, da braucht man ja dann auch wirklich so diese Akzeptanz davon, das meinst du ja wahrscheinlich auch viel, ne? Dieses, okay, es geht halt nicht, so. Mhm. Und das so sich aber auch selbst zu
erlauben. Vielleicht hat mir das auch geholfen, merken, genau, es geht halt gar nicht mehr, aber es ist auch nicht schlimm, sozusagen, wenn es nicht mehr geht, weil dann finden wir gute oder kreative Strategien auch irgendwie, auch ja, notwendigerweise. Und man kann dann vielleicht auch erleben, wie kreativ die Kinder vielleicht auch teilweise werden, wie sie sich irgendwie lernen, selber helfen zu können oder gegenseitig helfen zu können, ne? Oder auch andere Personen einbezogen werden. Also dann, so habe ich es auch ein bisschen mehr erlebt, dann entlastet sich fast sozusagen das System von selbst, weil, genau, vielleicht auch mehr Unterstützung im Grunde nötig wird und es eben nicht mehr nur auf einer Person unbedingt lastet oder lasten kann. Was natürlich auch, da sind wir schon auch irgendwie bei dieser Frage, ne, ist eigentlich auch das Andersmachen ein Privileg oder ne, was brauchen wir eigentlich auch für Ressourcen, um es anders machen zu können? Was würdest du da sagen?
Ja, also ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Privileg ist. Und na klar, du hast gerade Unterstützung schon angesprochen. Das ist ja auf jeden Fall ein Riesenprivileg und mega, mega hilfreich, wenn man das hat. Sei das durch Nachbarn, Freunde, Freundinnen, Bekannte, Großeltern, was auch immer. Wenn man die Möglichkeit hat, bezahlt irgendwie Unterstützung in Anspruch zu nehmen, Babysitterin oder was auch immer. So, das ist natürlich mega gut. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Bereichen so. Also das ist auch was, glaube ich, auch oft unterschätzt wird, weil man oft der Meinung ist, naja, Bedürfnisorientierung musst du halt hinbekommen, musst du halt Bücher lesen und dann geht das. Aber es ist ja auch so viel, welche Möglichkeiten habe ich, ne? Wo wohne ich, ne? Habe ich irgendwie einen Garten oder nicht? Habe ich irgendwie die Möglichkeit, mir Pizza zu bestellen, wenn ich nicht kochen will? Also es sind so viele Ebenen, glaube ich, wo das einfach reinragt. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch einfach anzuerkennen. Wenn man ansonsten einfach auch, weiß ich nicht, ne, einfach Leuten auch irgendwie selber verantwortlich macht für ein strukturelles Problem irgendwo.
Mhm. Ja, absolut. Ich arbeite ja vor allen Dingen viel mit Paaren, in denen ja dieser Anspruch auch da durchaus da ist, es anders zu machen, eben in Bezug auf Equal Care, aber eben auch in Bezug auf das Zusammenleben mit den Kindern. Und oft ist es aber gar nicht so einfach, ja auch das untereinander sozusagen abzustimmen. Was bedeutet das eigentlich? Wer geht mit welcher Situation wie um? Gerade wenn man eben auch Betreuungszeiten möglichst fair verteilt und eben beide Elternteile Zeit mit den Kindern verbringen. Ja, warum eskalieren sozusagen auch viele Konflikte oder entstehen viele Konflikte auf der Paarebene? Oder wie können wir damit gut umgehen, dass wir das vielleicht auch verschieden sehen, das anders machen? Wie finden wir darauf Antworten, Einigungen, Regeln?
Ja, also ich glaube, zum einen ist es natürlich immer schwer, auch Unterschiedlichkeit auszuhalten. Erstmal so ganz prinzipiell, glaube ich, ist das ja einfach ein Riesenthema in Paarbeziehungen. Und natürlich ist es so, gerade wenn man vielleicht selber sagt, okay, ne, mir ist es auch wichtig, es besonders gut zu machen, ich informiere mich viel, ich lese viel und dann merke ich, naja, mein Partner, Partnerin zieht da nicht so mit oder macht halt die Dinge nochmal auf eine andere Art und Weise, dann ist es natürlich schwer, vielleicht auch, weil man selber sich sehr, sehr anstrengen muss und dann kann es natürlich schon sein, dass da einfach nochmal so eine andere Ebene reinkommt in einem Konflikt, ne? Einfach ein Geschwisterkonflikt, dass es nochmal weitergeht, weil das ja auch oft, also ist ja eh immer so, ne? Wenn jetzt unsere Kinder zum Beispiel untereinander einen Konflikt haben, dann macht das ja auch wiederum was mit uns und wir kommen vielleicht auch in so eine emotionale Notsituation. Dann steht da noch eine Person daneben und keine Ahnung und das schaukelt sich dann schnell so hoch. Und da finde ich wichtig, immer erstmal zu gucken, also was ist denn auch, also ein Stück weit vielleicht da auch meine Erwartung, weil natürlich ist es so, dass wir unterschiedlich sein dürfen, auch in Paarbeziehungen und das manchmal einfach hilfreich ist, erstmal auch zu wissen, es ist auch okay, wenn wir Dinge auch vielleicht unterschiedlich machen. Und doch da wieder, es muss nicht immer alles perfekt nach Bedürfnisorientierungsfahrplan ablaufen. Und erstmal, ne, natürlich kann man da auch nochmal tiefer schauen und so, bis wohin, aber erstmal ist es auch okay, wenn vielleicht mein Partner, meine Partnerin anders mit Situationen umgeht als ich, genauso wie ja vielleicht auch in der Kita oder auch von Großeltern nochmal anders auch umgegangen wird mit Konflikten, wie wir das jetzt selbst tun würden.
Ja, aber ich glaube, da ist auch ein hoher Druck oft, ne, sozusagen sich irgendwie mit einer Linie oder irgendwie sehr gleich mit Situationen umzugehen. Und das hast du jetzt auch schon angedeutet, oft sind es ja die Mütter, die sich verantwortlich fühlen aufgrund des Rollenbildes, sich da auch ja, Wissen anzueignen, die das auch automatisch natürlich zugespielt bekommen. Und dann entsteht da auch so ein Gap letztendlich, ne, von Wissen und Auseinandersetzung zu diesen bedürfnisorientierten Themen. Wie gehst du da oder was rätst du Elternpaaren in den Beratungen, wie sie damit umgehen können? Ist das da auch immer wieder Thema?
Ja, das ist schon manchmal Thema. Also ich muss sagen, die Eltern, die zu mir als Paar in die Beratung kommen, die sind natürlich an dem Punkt, dass sie da gerne zusammenarbeiten wollen. Mhm. Das ist natürlich schon mal eine super Basis. Und deswegen ist das Problem da häufig nicht so sehr zu spüren. Das ist dann eher eigentlich, wenn, also ja, auch da wieder eben Mütter alleine kommen und sagen, naja, ne, mein Partner, meistens ist es dann eben, der Partner zieht da nicht mit. Und da glaube ich, also manchmal ist es auch hilfreich, nochmal zu gucken, also, ne, okay, weil wir, ne, die Frage war ja jetzt Bedürfnisorientierung, wie gehen wir damit um, wenn, ne, ich sage jetzt mal einfach, der Partner ganz klischeehaft nicht mitzieht. Erstmal, dass wir gucken, was bedeutet denn auch hier wieder Bedürfnisorientierung für mich? Weil am Ende ist es ja eine Haltung. Und es geht ja nicht so sehr darum, dass die Kriterien ABC unbedingt erfüllt sein müssen, sondern was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und was möchte ich? Und da vielleicht auch gar nicht so reingehen, weil das Problem ist, dass oft sonst sowas entsteht, dass dann die eine Person die andere so belehrt und sagt, naja, aber so geht das ja und so muss man es ja machen und das ist der richtige Weg, der einzig richtige Weg, sondern dass man dann eher dahin geht, okay, was ist mir wichtig, was ist die Essenz davon und zum Beispiel zusammen auf ein Erlebnis schaut, ah, okay, ne, guck mal, da war das Kind irgendwie super aggressiv und naja, ne, mein Gefühl ist, dass vielleicht das und das dahinter stehen könnte, das ist mir wichtig, also wirklich das eher runterbrechen von diesem riesen Klotz Bedürfnisorientierung auf was will ich, was ist mir wichtig und dann zu schauen, wie können wir da auch vielleicht gemeinsam ins Gespräch kommen, ohne in so eine Gegeneinanderhaltung zu kommen, weil meistens ist es ja so, dass das andere Elternteil durchaus Interesse hat, auch da wieder, dass es dem Kind gut geht, dass es aber vielleicht einfach erstmal alles zu theoretisch klingt, so weit weg auch.
Ja, das stimmt. Und ich weiß auch von Elternpaaren, dass es dann auch teilweise hilfreich sein kann, eher so No-Gos tatsächlich zu formulieren, fällt mir gerade ein. Ne? Anstatt sozusagen dieses Ganze, was wollen wir hier alles, das ist natürlich auch wichtig und eigentlich geht es natürlich auch dahin, was wollen wir hier entwickeln. Aber eher sozusagen die Grenzen, glaube ich, sehr gut deutlich zu machen. Sein, das machen wir auf keinen Fall. Und wenn einer anfängt zu schreien, dann darf die andere Person übernehmen, so ungefähr. Genau. Ne? Dann können wir uns gegenseitig ablösen oder so. Das können wir ja vereinbaren, weil das wollen wir nicht. So, also ne, nicht, wie ist es im Klein-Klein vermeintlich richtig, weil das können wir ja gar nicht so steuern letztendlich, sondern eher sozusagen diese Grenzen, glaube ich, ne, abstecken. Und ja, ich glaube, das ist zwar Stereotyp, aber so ist es eben, ne, dass durch dieses Verantwortungsgefühl der Mütter und dieses Bild der guten Mutter, an die sozusagen so ein hoher Maßstab angelegt wird, ne, ist da einfach wahnsinnig viel Druck für die Mütter eben auch, das anders machen, besonders gut zu machen. Und gerade im Equal Care Kontext geht es ja aber gleichzeitig viel auch ums Loslassen und irgendwie, ich will eigentlich total cool damit sein, dass ich nicht alles begleiten kann und ne, dass ich dann irgendwie abgebe. Aber das ist eben oft herausfordernd. Was würdest du da, ich weiß, da gibt es jetzt auch nicht die eine Antwort, aber so an Impulsen Müttern mitgeben, denen das besonders schwerfällt, ne, die das eigentlich gerne wollen, aber die merken, boah, das, ja, dieses Loslassen fällt mir immer wieder so schwer.
Ja, ich glaube, dass es eigentlich ja gar keine richtige Alternative dazu gibt. Also, weil egal wie gut wir es wollen, am Ende bringt es halt niemandem was, wenn wir dann wieder explodieren, weil wir nicht mehr können. So. Mhm. Und von daher gibt es ja eigentlich keine Alternative dazu, als zu lernen, eben auch Dinge abzugeben, einfach weil es am Ende ja allen dient so und allen dann auch am besten damit gehen kann.
Mhm. Ja. Ja, total. Und das ist auch was, das denke ich auch, da braucht man einfach eine Erfahrung für, ne? Also das muss man ein paar Mal, also nicht nur ein paar Mal, sondern ein paar häufige Male trainieren letztendlich, um die Erfahrung zu machen, ach so, es geht allen immer noch gut, ne?
Ja.
Ja, oder sogar dann hoffentlich auch besser langfristig sozusagen in dieser faireren Verteilung. Gerade für die emotionale Arbeit und die Begleitung eben auch in Konfliktsituationen oder so, ne? Ich glaube, gerade dann, wenn es ja, so ein bisschen ans Eingemachte geht, ist dann doch oft so ein, ich springe nochmal rein und übernehme, ne, Impuls da. Ich versuche auch, da Eltern so ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, ja, gerade wenn es euch da besonders schwerfällt, dann ist das halt so. Also ne, auch nicht noch mehr Druck drauf zu laden, sondern zu sagen, ja, dann ist das anscheinend gerade noch sehr wichtig für dich. Dann guck dir sozusagen da diese Angst, die ja letztendlich dahinter steht, an sozusagen. Ne? Und bleibt trotzdem dran, sag ich mal, dass ihr Regeln findet oder auch Räume, die irgendwie klar sind, wo ihr eben euch abwechselt. Also wo klar ist, jetzt ist nur das eine Elternteil dran und dann das andere so ungefähr. Auch, finde ich auch, fällt mir gerade ein, ganz gut, das machen wir auch viel so, auch wenn wir beide da sind, zu benennen, wer ist jetzt sozusagen in dieser emotionalen Verfügbarkeit für die Kinder und wer sagt, musst du Papa fragen oder musst du Mama fragen so ungefähr, oder weiß ich nicht, frag, ne? Also so, wer regelt dann oder wer hört eben auf mögliche Geschwisterkonflikte oder manchmal teilen wir uns auch die Kinder auf und sagen, ne, die eine Person guckt jetzt, das ist den Zweien und die andere dem einen Kind, weil leider kann man ja drei nicht optimal teilen. Ja. So, also das ist auch sowas ganz Praktisches, was mir gerade einfällt, was finde ich sehr hilft, auch dem Loslassen hilft, einfach genau Räume zu schaffen, wo ich bewusst nicht zuständig bin und so ein bisschen aus Prinzip ist dann auch manchmal zu machen. Lass uns auch nochmal konkret in das Andersmachen im Alltag schauen. Du hast ja in deinem Buch ja mehrere Fallbeispiele von so typischen Konfliktsituationen, die es immer wieder gibt. Magst du das einmal nochmal einleiten, weil du hast das ja aus bestimmten Gründen hast du so drei Themenbereiche, könnte man sagen, aufgegriffen. Ne? Willst du das einmal ja teilen, was du dir sozusagen dabei gedacht hast, was der Hintergrund da ist?
Ja, gerne. Genau, also vom Prinzip ist es so, vielleicht einmal ganz kurz, also worum es mir generell ging, ist einfach, dass ich nochmal zeigen wollte, okay, was können wir denn tun, wenn es eben ganz konkret schwierig wird? Weil ich immer wieder erlebe, dass viele Eltern schon ganz viele Ideen haben, aber dann sagen, naja, aber in dieser einen konkreten Situation, dann weiß ich halt nicht mehr weiter. Und da habe ich versucht, so einen Fahrplan zu finden, der quasi sowohl, also ne, ich dachte es gerade auch nochmal, weil wir jetzt auch von der Paarebene geredet haben, der auch in der Paarbeziehung hilfreich sein kann, damit sagen, ah ja, guck mal, das könnte ja eine Idee sein. So können wir uns da langhangeln oder eben auch für einen selbst. Und genau, und diese drei Ebenen, von denen du sprichst, da geht es mir vor allem darum, dass ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass in Beratungen immer wieder Konfliktsituationen benannt werden, die man so ein bisschen so zuordnen kann irgendwie. Und also ich bin Soziologin, ich mag immer so Kategorisierungen auch gerne. Und das ist so, ne, und da geht es zum einen darum, einfach nochmal Konflikte zusammenzufassen zum Thema, das Kind kooperiert nicht. Dann Konflikte zusammenzufassen zum Thema, das Kind überschreitet irgendwie Grenzen und das Kind erfüllt nicht die Erwartungen. Und da habe ich dann Fallbeispiele genommen und versucht, nochmal wirklich anhand dieses Fahrplans, den ich eben schon kurz benannt habe, nochmal zu zeigen, okay, und da kannst du dann so und so und so vorgehen, Schritt für Schritt irgendwie, Und natürlich sind diese Schritte auch für jeden dann anders, dürfen auch anders sein. Ne? Das ist kein, wenn X, dann Y. Aber um da einfach nochmal so konkrete Impulse an die Hand zu geben.
Mhm. Ja, und das ist, ich habe mir gedacht, dass es ja im Equal-Care-Alltag eigentlich eine häufige Situation ist, dass Elternteile eben Zuständigkeit wechseln. Also, ne, dass man Übergänge hat und die kommen ja auch in jedem Alltag sowieso vor. Und natürlich gibt es auch den Übergang zum Beispiel von Elternteil zu Krippe, Kita, Schule, sowas sind ja auch Übergangssituationen. Aber ich glaube, was viele Paare kennen, die sich die Care-Arbeit versuchen, möglichst fair aufzuteilen, ist, dass es eben so einen Wechsel gibt zwischen den Elternteilen. Ein Elternteil kommt nach Hause, das andere Elternteil hat jetzt irgendwie den Nachmittag mit dem Kind, den Kindern verbracht und hat aber noch was vor, geht dann und genau, es gibt eben diese Übergangssituation oder beim Zu-Bett-Bringen, dass man irgendwie da wechselnde Zuständigkeiten hat und dann entsteht sozusagen ein Konflikt unter allen, könnte man fast sagen, oder das Kind protestiert, möchte das vielleicht nicht, vielleicht sogar mehrere Kinder möchten das nicht oder sehen das verschieden. Wollen wir in diese Situation mal reingehen, wie es dann aussehen könnte, wie können wir als Eltern damit anders, in Anführungsstrichen, umgehen?
Mhm. Ja, also erstmal finde ich auch da zu sagen, müssen wir, glaube ich, auch diese Idee so ein bisschen loslassen, dass das Kind immer happy sein muss. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen mitgeschwungen in dem, was wir vorhin auch schon über Konflikte gesagt haben. Erstmal ist es auch okay, dass vielleicht nicht immer jeder Wunsch, sage ich mal, erfüllt werden kann und dass es auch okay ist. Und das bedeutet, das Kind darf auch protestieren in der Situation und darf das auch erstmal doof finden. Wichtig finde ich, dass wir da versuchen, an der Seite des Kindes zu bleiben. Das heißt, dass wir da nicht selber irgendwie wütend werden und irgendwie anfangen, weiß ich nicht, zu schimpfen und so, sondern versuchen, irgendwie uns klarzumachen, alles klar, wir wollen jetzt was von dem Kind, das Kind möchte das nicht und das ist das gute Recht von dem Kind zu sagen, ich finde das jetzt doof. So, das darf es auch. Und ich finde, das hilft auch immer ein bisschen, um da selber nicht dann in so eine emotionale Not einfach reinzukommen. Und ich finde, es hilft auch, sich nochmal deutlich zu machen, dass es auch nichts gegen das eine Elternteil ist, was jetzt abgelehnt wird, sondern für das andere Elternteil, zu dem das Kind will. Ich habe da immer gern auch diesen Vergleich, das eine Elternteil ist irgendwie so das absolute Lieblingsessen und das andere ist so das zweite Lieblingsessen und man will halt immer zu dem absoluten Lieblingsessen, aber das heißt nicht, dass das andere schlecht ist oder so, sondern das ist halt gerade die Entscheidung. Und das finde ich auch nochmal wichtig, weil bei dieser ganzen Sache ja auch immer nochmal mitzudenken ist, dass es oft sehr schwierig ist für das Elternteil, was abgelehnt wird. Und nicht nur schwierig für das Elternteil, was jetzt kommen soll. Es ist für beide irgendwie schwierig. Also das finde ich wichtig. Also das Kind darf da protestieren. Und gleichzeitig finde ich auch da gut diese Leitfrage, ne, die habe ich auch in meinem Buch genannt, das ist von Klöters Elternbriefen, wer leidet mehr? Weil ich finde schon, dass man auch in so Situationen immer wieder drauf gucken darf, okay, was brauchen wir gerade, wie ist die Situation? Weil es kann ja durchaus sein, dass ich sage, eigentlich ist jetzt mein freier Abend und ich will jetzt ein Buch lesen, aber dieses Kind ist in so einer Not gerade, weil vielleicht in der Kita auch heute viel war und weiß ich nicht, Geschwisterkonflikt und das braucht mich jetzt. Und dann sage ich, okay, pass auf, wir machen das morgen, den Tausch. Und dann ist es auch okay. Also, dass man sich dann nicht so verhärtet, finde ich auch wichtig, sondern schon auch immer schaut, okay, ist es wirklich gerade ein Protestieren, was auch sein darf, ein Weinen, was sein darf, oder ist es wirklich was, wo ich sage, jetzt, na komm, dann stelle ich mich jetzt zurück und übernehme jetzt halt doch nochmal.
Mhm. Ja. Ja, und das auch ein bisschen auszuprobieren, ne, ist meine Erfahrung auch. Man kann auch da vielleicht eine Vereinbarung treffen, ne, wenn in einer Viertelstunde das Kind sich nicht beruhigt hat, dann komme ich wieder, so ungefähr. Ne? Also wenn wir wirklich merken, wenn ich physisch gehe und es ändert sich nicht, ne, dann so, also dass man das auch ausprobieren muss, auch manchmal, ne, und darf, um das rauszufinden, weil das ja auch nicht immer, also auch das ist ja auch manchmal komplex und schwer in der Situation abzuwägen oder herauszufinden. Mhm. Genau. Und die andere klassische Alltagssituation, die, glaube ich, viele Eltern kennen, die auch nicht direkt mit Eco-Care zu tun hat, aber an die ich dachte, wenn es so auch um diese Berufstätigkeit geht, alle müssen morgens los in Kita, Schule, zur Arbeit, beziehungsweise Schule ist dann oft so ein gesetzter Zeitpunkt. Bei Kita und Krippe ist es ja oft so, dass Eltern wollen, weil sie was wollen, dass Kinder da hingehen. Und das Kind verweigert sich aber oder blockiert in irgendeiner Hinsicht, kann ja auch in verschiedenen Punkten des Prozesses sein, entweder, weiß ich nicht, beim Anziehen oder losgehen. Ja, das ist sicherlich auch eine Situation, die viele Eltern kennen und die dann Eltern Stress macht, dass man diesen ganzen Druck da eben hat, wir müssen doch los. Ja, was gibt es da für erste Impulse, um da eine Lösung zu finden?
Ja, also auch da finde ich wieder super wichtig, erst nochmal zu schauen, also ne, worum geht's? Und ne, wie du sagtest auch, worum geht's mir? Also habe ich jetzt wirklich diesen Druck oder empfinde ich den gerade nur? Weil das ist ja auch manchmal einfach so, dass wir das Gefühl haben, ne, es ist jetzt eine akute Notsituation, aber eigentlich ist es die gar nicht, dass wir da nochmal hinschauen. Und dann natürlich auch, was braucht das Kind wieder jetzt von mir? Also sucht es einfach vielleicht gerade Verbindung. Vielleicht fällt es dem Kind extrem schwer, jetzt zu gehen, weil es mich gerade irgendwie haben möchte, so ganz, ne, ganz nah. Und dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, da erst nochmal zu gucken, Verbindungsangebote zu machen. Alles klar, soll ich dir heute mal die Jacke anziehen und die Schuhe anziehen? Also da auch wirklich ein bisschen übertreiben und all die Sachen machen, von denen man denkt, um Gottes Willen, das kann das Kind auch schon. Oder das klassische Herzchen auf die Hand als Zeichen, dass wir aneinander denken oder sowas. Vielleicht geht es dem Kind auch um Autonomie, weil es einfach keine Lust hat, loszugehen. Es möchte lieber irgendwie was anderes machen. Es möchte das selbst entscheiden. Dann könnte man irgendwie gucken, dass man Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Immer hilfreich sind dann auch oft spielerische Sachen. Also okay, kommen wir hüpfen jetzt die Treppe zusammen irgendwie runter oder wir spielen, dass wir, weiß ich nicht, ne? Also wir machen oft sowas, wir fahren mit dem Lastenrad, dass wir dann irgendwie den Düsentrieb einschalten und dann irgendwie besonders schnell fahren oder so. Also das kann hilfreich sein. Es kann auch um andere Sachen gehen. Natürlich gerade beim Beispiel Kita kann es auch darum gehen, dass da irgendwie was los ist. Dann lohnt es sich dann schon hinzugucken, ist es jetzt nur gerade heute, das Kind mag nicht. Oder auch hier wieder, ist es wirklich ein Problem? Gibt es was, wo was dahinter liegt? Muss ich da mal mit den ErzieherInnen sprechen oder so? Auch das wieder aufzumachen. Und genau, also ich glaube auch da wieder, es geht darum zu verstehen, was das Kind braucht. Es geht darum zu gucken, okay, das Kind darf es heute auch irgendwie doof finden. Und und was braucht es gerade, ne? Also das ist, genau, ich habe da im Buch dann auch nochmal versucht, irgendwie auch da wieder für jede dieser Sachen, weil ich jetzt gerade gesagt habe, geht es um Autonomie, geht es um Verbindung, geht es um Sicherheit, nochmal so Impulse zu geben. Aber am Ende kommt es halt immer erstmal darauf an, dass wir hinschauen und verstehen, was ist los gerade? Weil es kann gleich aussehen, aber es kann um was ganz anderes gehen.
Ja, das ist auch natürlich wirklich das Anspruchsvolle. Du schreibst ja in deinem Buch auch, dass wir, also du gibst erst sozusagen diese Ideen an die Hand und dann schreibst du, dass wir den Fahrplan eigentlich wieder vergessen sollten. Ist es das, was du meinst? Also dieses, wir müssen eigentlich dann doch immer wieder individuell hinschauen?
Ja, also mir geht es da vor allem eigentlich darum, dass eben dieses Andersmachen, dass es eine Haltung ist. Dass es eine Haltung ist, wie sehe ich mein Kind an? Wie sehe ich auch meinen Partner, meine Partnerin an natürlich? Ne? Das wäre eigentlich auch wieder jetzt hier naheliegend. Weil es geht darum, dass ich, einfach, also es geht darum zu sagen, alles klar, ich weiß, mit dir irgendwie ist was los, du bist ein tolles Kind, also muss was sein, ich bin verantwortlich, ich schaue hin. Und meine Gefahr, also die Angst, die ich hatte, war mit so einem Fahrplan, dass man sich da einfach so krass versteift und sagt, alles klar, ich habe jetzt die Methode an der Hand und ich mache das jetzt immer so. Und es ist natürlich, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich auch bei dem Fahrplan, den ich jetzt gemacht habe, jetzt nicht so, sehe ich die Gefahr nicht so groß, weil ich auch immer versucht habe, wieder Abzweigungen zu geben und du kannst das machen oder das. Aber prinzipiell, ich hatte da, also es war so, ich hatte ein Insta-Reel gesehen von so einer Erziehungsexpertin, die relativ bekannt ist. Und die hatte in diesem Reel halt erzählt, dass sie wollte, dass ihr Kind ihre Grenze akzeptiert, alleine zu schlafen. Und sie hatte das Schlafzimmer abgeschlossen und das Kind hat jämmerlich vor der Tür gestanden, geweint, geschrien, das war 3 Jahre alt. Und sie hat aber darauf bestanden, nein, ich halte meine Grenze, weil das ist wichtig, Grenzen zu haben. Und hat am nächsten Tag ihr vor dem Schlafzimmertür schlafendes Kind gefunden, was quasi die ganze Nacht dort geblieben ist. Und hat dann auch gesagt, okay, und das war halt irgendwie ein Fehler und jetzt macht sie das anders, weil es geht halt nicht um diese Dogmen, ne? Es geht nicht um, so muss es sein. Und das war mir nochmal wichtig, einfach nochmal zu sagen, alles klar, am Ende geht es immer um die Haltung. Es geht immer darum, auf dein Kind zu schauen und nicht darum, irgendwas durchzusetzen, weil das jetzt in einem Buch steht. Genau, mhm. Darum ging es.
Ja. Und das hast du, oder weiß ich von dir auch, dass du das schon öfter gesagt hast, dass das Elternsein eben auch bedeutet, über Grenzen zu gehen, ne, immer wieder, also das auch anzuerkennen, dass das leider, besonders mit kleinen Kindern, ne, aber auch mit größeren, also dass es dazugehört, wenn wir es anders machen wollen und das Wohl des Kindes priorisieren, was gleichzeitig trotzdem nicht bedeutet, dass wir dauerhaft über unsere Grenzen gehen. Es ist ja eine Situation, in der wir abwägen. Das ist, ne, das ist sozusagen nie immer gleich. Ich glaube, das ist auch wichtig, das anzuerkennen und nicht zu denken, oh Gott, aber wir müssen hier immer diesen perfekten Kompromiss sozusagen aus allen Bedürfnissen eben finden oder zu denken, ich habe was falsch gemacht. Genau, wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, das eine oder andere Bedürfnis zu erfüllen oder dafür eine Lösung zu finden, weil das ist ja auch Teil der Realität, dass es eben manchmal nicht geht und manchmal einfach auch doof ist oder eine Weile, ne, sich entweder ein Elternteil doof fühlt oder eine Weile ein Kind doof fühlt mit der Situation und dass wir ja, dass dieses Mitgefühl damit eigentlich oder dieses, ja, so ist es jetzt, aber ich bin ja da. Das heißt nicht, dass wir deswegen genau diese Verbindung verlieren. Mhm. Ja, dann so ist das sozusagen dann, ne? Mhm. Dann sind wir nicht gescheitert oder dann ist es nicht das Kind falsch oder wir falsch, ne? Ich glaube, das ist auch noch irgendwie so eine wichtige Erkenntnis.
Voll, ja. Und dass man ja auch immer wieder von vorne anfangen kann, finde ich auch immer so wichtig. Also es gibt ja auch da, ne, weil du sagst, die Verbindung ist nicht gescheitert. Das ist ja nichts Statisches. Ne? Man kann immer wieder von vorne anfangen. Und auch da, ich finde dann immer wieder, also ich muss auch dieses Entschuldigen, Wiedergutmachen so hilfreich. Wenn man das Gefühl hat, das war irgendwie was doof gelaufen, ja, dann kann man das einfach auch sagen und dann ist gut so. Und das erlebe ich immer wieder, wie viel das ausmacht für uns, aber auch für unsere Kinder, wie viel Last dann da abfällt. Mhm. Auch wenn das Situationen sind, die schon vielleicht sogar ein bisschen her waren. Also das ist auch immer so mein Appell, das zu machen. Und dann aber auch sagen, alles klar so. Und jetzt und dann das nächste Mal mache ich es anders. Vielleicht nimmt man sich eine konkrete Situation vor, die mache ich morgen anders. Und dann ist auch gut. Und dann muss ich mich nicht beschämen, sondern ich bin halt auch nur ein Mensch. Ja,
ja, liebe Romina, danke dir. Das ist doch das perfekte Schlusswort für das Gespräch. Wir verlinken oder ich verlinke natürlich das Buch in den Shownotes und kann es allen sehr ans Herz legen. Ja, diese praktische Inspiration zu kriegen und dann so ein bisschen wie so Vorlagen im Kopf zu haben. Ich finde das schon auch immer wieder wirklich sehr hilfreich, die ich dann eben puzzlestückweise, ne, mal anwenden kann und mal nicht. Aber ich habe dann eine Idee, die ich sozusagen auf die eigene Situation anpassen kann. Danke dir sehr für deine Zeit und deinen Besuch hier im Podcast.
Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Wie immer hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat, dir persönlich einen Impuls gegeben hat oder einen wertvollen Impuls für den Austausch mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Ja, eine neue Perspektive, vielleicht auch eine Erleichterung. Und wenn du eben spürst, dass euer Alltag mehr irgendwie historisch gewachsen ist, als wirklich bewusst gestaltet und dass eine Person oder mehrere Personen dabei womöglich mehr tragen als andere, dann ja, mag ich dir meinen Vereinbarkeitscheck ans Herz legen. Das ist ein guter erster oder auch nächster Schritt. Ihr werdet da gemeinsam als Paar in 7 kompakten Lektionen durchgeleitet, um eine Struktur zu entwickeln, die Verantwortung sichtbar macht und gerechter verteilt. Dieser Kurs ja, ist keine To-Do-Liste, sondern wirklich ein Austauschraum, der zu einem tragfähigen System führt und eine Idee, wie ihr eben ja, auf euren Alltag blicken könnt, ja, damit er sich für euch möglichst stimmig anfühlt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Natürlich auch alle Infos zu Rominas Arbeit und ihrem Buch, das ich dir sehr ans Herz lege. Ich sende dir viele liebe Grüße. Bis zur neuen Folge in 2 Wochen. Alles Liebe.